Und in Bob ist es wirklich so, ich habe an diesem Tag in Lillehammer 20.30 Uhr da gestanden und dachte, ich habe keinen Probeversuch. Also ich kann nicht mal gucken, ah nee, das war irgendwie blöd, ich mach's nochmal. Sondern sobald du auf diesem Startbalken stehst, egal was passiert, du fährst eine Minute lang mit diesem Schlitten bis ins Ziel.
Das sagt Selina von Jakowski, Bobfahrerin und Leichtathletin aus Pfäffingen, Baselland. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Siena und als Vertreterin von der Stiftung Baselsport dabei.
Und ich bin der Stefan Plattner, Journalist bei Tele Basel und hier privat dabei als großer Fan vom regionalen Sport. Der Podcast von der Stiftung Basel ist Sport zugunsten vom Spitzensportnachwuchs von der Region. Ins Leben gerufen durch den Panathlon Club von der beiden Basel, präsentiert von der Basel Kantonalbank und der Mobiliar sowie von weiteren Gönner und Sponsoren.
Stefan, die letzte Folge war im November mit dem Tadej Abraham, dem Schweizer Marathon-Rekordhalter. Was hast du für Reaktionen bekommen auf diesen Podcast?
Ja, einige. Es war ja ein Erfolg rund um den Basler Stadtlauf, der dann gerade war. Und wo die Leute auch gelost haben, die haben Haufen Freude gehabt, Tadej Abraham, dass wir da jemanden hatten, aus Genf zugeschaltet. Ein Rekordhalter, der früher natürlich mehrere Mal den Stadtlauf gewonnen hat. Und die Organisatoren, die haben dann gefunden, es wäre eigentlich eine gute Idee, wo der Tadej Abraham selber eingebracht hat, dass er eigentlich wieder mal starten in Basel. Dann haben die Organisatoren gesagt, man könnte ja mal schauen, ob man ihn einladet, dass er bei der Kategorie M35, würde er, glaube ich, starten, dann einfach mitläuft. Auch mit seiner Frau hat er ja selber gehabt, oder dass er mal bei einer Siegerehrung wieder könnte anwesend sein. Wäre doch cool für den Stadtlauf. Aber heute sind wir weit weg vom Stadtlauf, sondern wir sind im Winter angekommen.
Ja, genau. Und wir freuen uns auf Selina, die eigentlich direkt vom Rennen in Altenberg vom Bobfahrer hier angekommen ist. Hallo Selina, ein bisschen irgendwie eine blöde Frage nach dem Wochenende jetzt, aber wie geht's dir?
Ja, dementsprechend gut. Die Heimreise war dann doch etwas länger. Wir sind am Sonntag direkt nach dem Rennen. Eigentlich haben wir uns auf den Weg gemacht, quer durch Deutschland. Dann waren wir ungefähr um, ja, so 23 Uhr, ein bisschen später, waren wir dann in Basel und dann ging es am Montag auch direkt zurück in den Alltag.
So schnell gut sind Amix.
Ja.
Ja, du bist auch Winter eben unterwegs gewesen mit der Pilotin Inola Blatti im Bob Weltcup unterwegs mit dem Schlitten Schweiz 3 ist das, ein grosses Ziel, Olympisches Spiel. Aber eben, die es mitbekommen haben, im SRF hat man es auch können sehen, die Schlitten hat sich nicht können qualifizieren für ein Olympisches Spiel. Ganz, ganz eine kleine Hoffnung bleibt da vielleicht noch, weil die Selektion ist noch nicht ganz definitiv, aber wie geht es dir jetzt da von dem her? Du hast schon angedeutet, eben, Siena, ein bisschen blöde Frage, wie geht es dir nach dem Wochenende? Oder quasi der Olympiatraum so ein bisschen platzt ist.
Ja, also ich bin mega stolz aufs Team. Ich glaube, wir haben wirklich bis zum Schluss nie die Hoffnung verloren und haben auch wirklich gekämpft, dass wir uns als Nation mit 3 Schlitten qualifizieren können. Wir wussten von Anfang an, dass es eine anspruchsvolle Saison sein wird, gegen die Kanadier, den 3. Schlitten zu qualifizieren. Es sah in der ersten Saisonhälfte eigentlich recht solide aus, dass wir da gut mithalten können, hatten auch sehr gute Resultate im November und im Dezember. Dann gab es bei den Kanadiern kurzfristig einen Schlittenwechsel in St. Moritz das hat natürlich nochmal ich glaube, auch ein bisschen Unruhe bei uns kreiert und hat natürlich auch nochmal die Karten ein bisschen durchmischt. Und ja, natürlich waren wir am Sonntag recht niedergeschlagen, dass es halt im letzten Lauf, im letzten Wettkampf, im Zweier so darauf angekommen ist, dass wir jetzt vor dem 3. Schlitten von Kanada ins Ziel kommen. Und leider gab es dann den unglücklichen Sturz. Wir waren eigentlich am Ende dann happy, dass es wirklich allen gut geht, dass keiner verletzt ist, halt auch weil Muswama gegebenenfalls ja noch zu Olympia fahren kann. War es auch wichtig, dass sie gesundheitlich auch immer noch einsatzbereit sein kann. Und ja, ich glaube, wir waren auf der Heimfahrt schon irgendwie geknickt, weil es war dann so plötzlich einfach vorbei.
Es ist still gewesen im Auto.
Das zum Glück nicht. Wir haben versucht, recht viel Musik zu hören, haben dann noch so spontan irgendwie Urlaub geplant, weil wir dachten, jetzt haben wir ja plötzlich die 6 Wochen, die wir uns freigeschaufelt haben, jetzt irgendwie doch frei, haben so ein bisschen geliebäugelt mit, dann fahren wir halt alle nach Sansibar und machen einfach mal Sonne und Strand, und ist natürlich recht unrealistisch, dass man das, dass man das machen, weil wir noch alle einen Alltag und ein normales Leben, sag ich mal so, neben dem Sport führen. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen eine Weltcup-Saison für Enola geht zu Ende, die erste Weltcup-Saison. Ich glaube, sie hat sich definitiv auch gut etabliert in dem Sport, hat auch viel Risiko auf sich genommen. Wie gesagt, auch 2 Leichtathletinnen kurzfristig, also bei mir natürlich ein bisschen mehr kurzfristig als bei Salome, bei ihr war es schon ein bisschen länger geplant, dass sie in den Bob umsteigt für die Olympiasaison. Die sozusagen
du bist im Juni dazugekommen quasi, muss man noch
genau sagen. Genau, das war wirklich sehr spontan. Also
Juni 2025, darf ich schnell unterbrechen?
Ja, klar.
Sehr gut, wenn du da alles erzählst schon von Anfang an, aber wir werden natürlich noch ein bisschen schauen, dass wir die Sachen, die du schon angesprochen hast, vielleicht haben wir nicht alle Leute ganz mit, was du da von Sturz und alles redest, oder?
Ja.
Die, die es mitbekommen haben, die wissen, dass der Bob, wo du eigentlich drin sitzt, gestürzt ist. Du bist aber nicht an Bord gewesen quasi, du bist Ersatz gewesen an diesem Wochenende in Altenberg auf dieser gefährlichen Bobbahn von der Welt. Und da hat es dann eben den Sturz gegeben von deiner Pilotin, der Enola, mit der anderen Anschieberin, der Muswama Kambunji, hinten in.
Heben.
Nee. Tag vor dem Kreislauf gepasst. Geht das auf?
Nein, leider. Nein, und jetzt ist ganz vorbei.
Ach, vom Himmel zu winnen.
Ja, dann ist es jetzt gelaufen.
Keine Olympischen Spiele und hoffentlich jetzt auch keine Verletzungen.
Wir haben jetzt gerade den Sturz nochmal gehört. Wir haben es jetzt auch nochmal gelöst. Ich habe gemerkt, eben, das geht dann halt dann schon nochmal nach. Und wie hast du das denn jetzt so live miterlebt? Wie ist es dir gegangen?
Ja, also als Ersatz ist man sozusagen eine der letzten Personen neben den Trainern natürlich. Also man begleitet das Team bis zum Startblock hin. Man nimmt die Sachen von den Mädels entgegen, weil wir natürlich bei den kalten Temperaturen schauen, dass wir wirklich nur, also wenn es wirklich drauf ankommt, dann die Trainerhosen und das ganze sozusagen warme Sport Zeug auszieht, und das nehme ich dann sozusagen entgegen und habe dann meistens die Möglichkeit, mit dem Bahntrainer oben über den Bildschirm den Lauf zu verfolgen, und habe dann mit meiner Tasche mit den Sachen voll da gestanden und natürlich ja das ganze Geschehen mitverfolgt live, und dir sind natürlich in dem Moment sofort die Tränen gekommen. Also du hast natürlich, du wusstest, dass der Bob gestürzt ist, was uns glücklicherweise die ganze Saison nie passiert ist, weder im Training noch im Mono. Also Enola ist wirklich die ganze Saison super souverän gefahren. Natürlich, wie gesagt, ist Altenberg eine schwierige Bahn. Das sagt, glaube ich, auch sagen viele Piloten. Ich hatte am Donnerstag die Möglichkeit, im Training auch mal die Bahn runterzufahren. Und das rüttelt schon ein bisschen. Also dafür, dass man halt in St. Moritz sagt, das ist eine Natureisbahn, die da fährt sich wie Butter, ist natürlich dann auch eine künstliche Eisbahn.
Also du runterfahren, also hinten oder dann selber als Pilot?
Nein, nur hinten drin als Anschieberin. Okay. Ja. Also ich sehe nicht viel von der Bahn. Ich gucke ja wirklich, also ich habe die Augen zu und halte mich im Bob fest. Aber du spürst natürlich, wie du da runterfährst, und du spürst die ganzen Gehkräfte und und dann habe ich halt da oben gestanden und gesehen, wie die Mädels da im Kreisel in der Kurve 10 stürzen, und dann weißt du halt einfach, das geht jetzt noch eine Weile, bis du unten bist. Sie sind sogar über die Ziellinie gekommen, halt liegend, und die Regel ist eigentlich, dass wenn das ganze Team mit dem Schlitten über die Ziellinie kommt, ist man sozusagen berechtigt für den zweiten Lauf. Und dann sind sie wieder zurückgerutscht, weil du hast ja sozusagen dann keine Bremse mehr, weil du liegst auf der Seite, die Bremse liegt dann ja auch nicht auf der Bahn. Und dann war einfach sofort wichtig, dass da das Personal von der Bahn den Schlitten sichert, die Mädels entgegennimmt, schaut, dass sie selber aus dem Bob aussteigen können. Und dann habe ich sie sehr lange nicht gesehen, weil sie natürlich dann zum Medical Checkup mussten. Ich habe dann oben am Start darauf gewartet, dass der Bob mit dem Auftransport zurückkommt, und der hatte auch ein paar, da war ein bisschen Lack ab von dem schönen Schlitten.
Und bei den zwei Athletinnen, ja. Was ist dort? Wie geht es denen gesundheitlich?
Ich glaube, entsprechend gut. Wir werden natürlich auch ein bisschen geschult, was passiert, wenn man stürzt. Und ich glaube, die meisten, also mir auch, das erste Mal, wo ich in Lillehammer im Vorbereitungslager war, habe ich den Athletiktrainer auch gefragt, du, wie fühlt sich das an, wenn man liegt? Wie spürt man das? Und die meisten Aussagen sind immer, und ich habe es glücklicherweise noch nie selber erlebt, du merkst es viel später, als es passiert, weil du natürlich als Anschieberin hinten nicht siehst, wo du bist. Und es wird einfach richtig laut, weil halt dieser Bob nicht auf Kufen, sondern sozusagen einfach auf dem Carbon dann durch die Eisbahn rutscht. Und die größten Verletzungsrisiken sind einerseits, dass du halt aus dem Bob rausfällst. Also ist wirklich das Ziel, dass man sich auch wirklich drinne festhält, weil im Bob bist du immer sicherer als draußen. Und dass du halt hauptsächlich Eisverbrennungen bekommst. Deswegen müssen wir auch so Kevlar müssen wir tragen als Anschieber. Das ist Pflicht bei IBSF. Ich wurde auch in Lillehammer nach dem ersten Lauf im Weltcup darum gebeten, das zu zeigen, dass ich es anhabe, sonst hätten wir disqualifiziert werden können. Und ich glaube, Inola hat sogar noch dafür gesorgt, dass Muswama wirklich auch im Schlitten bleibt. Also hat sie, glaube ich, auch sogar noch irgendwie zurückgehalten und hat gesagt, halt dich fest. Und zum Glück ist ihr nichts passiert. Ich glaube, definitiv ein paar Schürfe unten, natürlich auch der Schock. Wir hatten ein super Medical-Team dabei, so auch den Julian, der Arzt. Der kommt auch aus Basel. Der hat ihn dann unten auch im Ziel direkt entgegengenommen und wir sind dann zum Glück auch an dem Sonntag noch nach Hause gefahren. Also wir waren noch fähig, sozusagen alle drei dann die Reise nach Hause anzutreten. Ja. Zum Glück, ja.
Also dass wir schnell da noch vielleicht aufklären, wenn wir da ein paar Vornamen hören, wenn wir von der Inola reden, das ist eben Inola Blatti, die Pilotin eigentlich vom Schlitten von dir, Selina, und dann Muswama Kambunchi. Da kennt man natürlich den Nachnamen in der Schweiz von der Schwester her, von der Titashi und der Mushinga Kambunchi und Salome Cora hast du auch noch erwähnt. Das ist natürlich auch ein Sprintstar eigentlich in der Schweiz, mehrere Olympiateilnahmen gehabt, wo jetzt auch wahrscheinlich an den Olympischen Winterspielen teilnehmen kann. Ich glaube, fast das erste Athletin in der Schweiz, die zwei, also Winter- und Sommerolympiade kann machen, Salome Cora, wo du auch noch nicht so lange im Bob ist. Wir kommen da nachher noch dazu, wie das genau läuft, dass jetzt hier Leichtathletinnen und so Bob fahren, wie du auch, eben Selina. Ich möchte aber nochmal schnell fragen, wie das jetzt siehst bei dem Sturz, bei dem letzten Wochenende, das Altenberg. Du hast einfach angetönt, eben noch nie gestürzt selber. Das ist ja so. Du hast gesagt, zum Glück ist die Nola noch nie gestürzt vorher. Also du hast das noch nie selber erlebt gehabt.
Also sie ist die ganze Weltcup-Saison, also im 25-26 nie gestürzt und ich bin noch nie mit ihr gestürzt. Aber ich bin auch noch nicht so lange dabei. Ja. Aber mir wurde schon von Anfang an gesagt, dass das Stürze im Bob Teil des Sports sind. Das ist ein sehr anspruchsvoller Sport. Also du fährst da wirklich auch mit mal 140 km/h so eine Eisstrecke runter. Ich glaube, es ist ein bisschen wie im Hürden. Da ist auch das Risiko da, dass man mal eine Hürde nicht trifft. Und ich bin auch schon mal über eine Hürde gefallen. Ich habe mir auch schon mal die Arme gebrochen.
Ach sicher?
Gab schon ein paar Verletzungen.
Ja, aber jetzt von außen gesehen, das ist das Gefühl, auf einer Tartanbahn über ein paar Hürdengumpen rennen, schnell zwar, aber das ist ja sicher nicht so gefährlich wie Bobfahren. Mit einem Eiskanal mit 140, dort hast du einen Helm an. Ja. Das sind Kufen, die scharf sind.
Also. Nein, die Kufen sind nicht scharf. Die Kufen sind, das habe ich auch gelernt, die sind nicht scharf, weil du gleitest auf dem Eis. Also es ist nicht wie im Schlittschuhlaufen, wo man sich sozusagen wie ins Eis reinschneidet, sondern du gleitest wie auf so einem Wasserfilm. Und je breiter die Kufen, desto schneller ist man eigentlich, wenn man dann sozusagen mehr Gleitfläche hat, wenn man das so sagen darf. Ja.
Jetzt vielleicht noch schnell eine blöde Frage, aber Stüre. Wie funktioniert das genau?
Da fragst du leider die falsche Frage.
Du machst nur die Augen zu hinten, oder?
Ich habe, wie gesagt, die letzten 6 Monate damit verbracht, zu lernen, wie man einen Bob anschiebt und sich drin festhält. Was mir auch in Lillehammer im Vorbereitungslager, also der Start ist anspruchsvoll, 50 Meter da auch wirklich diesen schweren Schlitten zu zweit zu schieben. Aber die Fahrt, sich eine Minute lang festzuhalten, ist auch richtig, richtig anstrengend. Also wir hatten meistens im Training auch nur 3 Läufe, weil danach kannst du auch irgendwann nicht mehr. Und natürlich ist es dann auch nochmal die Rolle des Anschiebers zu bremsen. Das ist auch nochmal recht anstrengend. Aber lenken selber habe ich mich noch nie getraut, da mich da mal vorne reinzusetzen und mal ein bisschen an diesen Lenkseil zu ziehen.
Aber das sind Seile, oder?
Das sind Seile.
Steuerrad oder Joystick.
Nein, nein, nein. Und jetzt auch in Altenberg gab es einen schlimmen Sturz bei den Italienern, bei den Männern im Vierer. Da hat sich herausgestellt, dass, ich weiß nicht genau wie, aber dass das Lenkseil von dem Italiener gerissen ist beim Einstieg. Und der hatte dann nur noch eins. Und wenn du Links- und Rechtskurven hast und dann nur noch ein Lenkseil, dann sind die Chancen, dass du ohne Probleme unten ankommst, recht gering. Mhm. Also da brauchst du auch beide zu.
Mhm. Und so das Vertrauen, also du hast ja vorher gerade erzählt, du bist eigentlich dann hinter drin, hast die Augen zu und hältst dich ganz fest. Mhm. Und wie ist das, die Kontrolle abgegeben, dass du eigentlich der Pilotin vertraust, dass sie dich irgendwie unten, also weißt du, im Leichtathletik ist komplett etwas anderes, da bist einfach nur du.
Mhm.
Und du bist komplett verantwortlich für deine Stürze und jetzt hast du wieder die Rolle, dass du einfach die Kontrolle abgibst und vertrauen musst.
Ja, es ist schon was anderes. Natürlich hat man, da gebe ich dir absolut recht, im Leichtathletik seine Bahn. Man ist selbst für alles verantwortlich, Fehlstart, alles. Also gut, kann natürlich mal sein, dass im Hürden dir irgendeiner in die Bahn fällt, aber es passiert jetzt dann doch eher selten. Und das war auch eine neue Erfahrung, dass du wirklich alles gemeinsam machst, dass du als Bob-Team auftrittst, dass dein Ziel ist, das Team zu qualifizieren, dass du ein kleines Puzzleteil für dieses ganze Vorhaben bist. Und mein Mentaltrainer hat mir auch wirklich gesagt, Enola kann mir nur vertrauen, wenn ich mir selber vertraue. Weißt du, wenn ich das Vertrauen habe, dass ich am Start den Schlitten so gut beschleunigen kann, wie nur möglich. Und das Gleiche geht auch für mir, also in die andere entgegengesetzte Richtung. Also ich kann ihr auch nur vertrauen, wenn sie genau weiß, was sie macht. Und wir haben eine super Beziehung aufgebaut die letzten 6 Monate. Also wir haben wirklich auch immer gesagt, wir haben Spaß vor jedem Lauf. Wir ziehen das durch, wir fahren jetzt diesen Eiskanal runter, wir machen da jetzt, das fetzt und das wird super und wir kommen gemeinsam unten an. Und sie hat es wirklich super gemeistert. Also ich habe mich nie unsicher gefühlt. Klar, meine erste Fahrt in Lillehammer, nachts um 20.30 Uhr, stockdunkel. Also gut, in Lillehammer wird es im Dezember schon um 15 Uhr dunkel. Also es war dann auch egal. Aber da hatte ich schon ein bisschen Bammel.
Ja, und da kommen wir jetzt dann gerade dazu, wie das überhaupt angefangen hat bei dir, genau. Aber jetzt hast du gerade noch so ein Stichwort gegeben, so das Team-Spirit, Team-Feeling. Ja, viele Leute kennen natürlich vom Bobfahren den Kultfilm, Cool Runnings. Hast du den mal gesehen?
Ja.
Hast du den auch gesehen? Du
ja,
auch?
Ja, kann
auch. Schauen alle irgendwie noch. Dort haben sie auch ihre Sprüchli, oder? Ich weiß gar nicht, wie es genau geht.
Feel the rhythm, feel the
beat. Yeah. Feel the beat und dieser Bob führt uns zum Sieg. Also auf ja. Deutsch hat es so geheißen. Hat er so eben irgendetwas gehabt?
Nein, wir hatten keinen Mottospruch. Wir haben einfach nur ein Kommando, was wir am Start sagen und dann am besten den Jubel im Ziel. Das war immer so ein bisschen so die Absprache.
Ja. Immer gejubelt im Ziel. Egal, was die Zeit gesagt hat, das ist cool gesehen.
Also ich habe mich innerlich immer gefreut, dass wir gut unten angekommen sind. Ich glaube, das darf man auch so sagen. Das ist, wie gesagt, auch nicht garantiert, weil, wie gesagt, das Risiko ist immer da, dass irgendwas schief läuft. Aber wir haben im Training, wie auch in den 2 Weltcups, die ich fahren durfte, haben wir immer gute Leistung zeigen können. Und da ist man immer froh, wenn man unten im Ziel jubeln kann.
Schauen wir ein bisschen zurück, Selina. Du bist letzte was hast du jetzt gesagt, Juni, zum Bobfahren eigentlich gekommen und im Oktober wahrscheinlich dann überhaupt, wie du gesagt hast, als Lille haben wir dann das erste Mal in einem Bob gesessen, die haben auch am Anfang, glaube ich, so auf der Trockenübungen gemacht mit den Gefährten, wo man irgendwo in der Schweiz so eine Anschubbahn hat mit Rädchen, wo man dann muss üben, dass man da mal weiss, wie das überhaupt jemand anfühlt. Du als Leichtathletin hast im Sommer aber noch bei der Leichtathletik Schweizer Meisterschaften abgeräumt, 100 Meter Hürde. Ich glaube, das erste Mal Gold dort geholt gehabt, nach viel zweiten Plätzen.
Ja.
Und dann auf diesem Höhepunkt entscheidest du dir, deine Leichtathletik-Karriere zu unterbrechen, sagen wir mal so. Nicht abbrechen, aber unterbrechen für den ganzen Winter. Was hat dich geritten? Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt im Bob gestiegen bist? Wie ist das abgelaufen?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war nie so wirklich mit dem Bobsport vertraut. Ich weiß, damals so in den Jugendkategorien haben wir auch Anschieber rekrutiert. Es ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und im 2023, wo ich damals noch mit Patrick Seile trainiert habe, hat die Alexander Burkhardt, der Name sagt im Bob und im Leichtathletik auch sehr viel, weil sie an beiden Großanlässen bei Olympia eine Medaille geholt hat, hat damals also
Deutschland.
Deutschland, Alexander Burkhardt, ja, Sprinterin, genau. Hat damals auch bei Patrick trainiert und hat mir so ein bisschen, so ich glaube mitten im Training immer mal gesagt, so hey Sina, wieso machst du eigentlich keinen Bob? Weil es kam mal, es war im 23, das war gerade so ein bisschen nach der Olympiasaison, die sie im 22 hatte. Und ich so, boah, du, keine Ahnung, ist für mich, das hat mich noch nie jemand gefragt und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wen ich fragen soll. Also ich bin auch ein bisschen, ja, unentschlossen, ich weiß da gar nicht, wie man dazu kommt. Und da hatte ich gerade meine Fuß-OP gehabt, also war noch auf Krücken. Es war so ein bisschen so eins nach dem anderen. Patrick hat mir dann damals auch gesagt, jetzt lerne mal wieder laufen, also lass mal nichts überstürzen. Und dann war es jetzt wirklich diesen Sommer so, dass als Salome sozusagen also sich fix entschieden hat, glaube ich, auch das Projekt mit Inola zu bestreiten.
Salome Cora.
Dass Patrick, glaube ich, Inola auch gesagt hat, hey du, ich hatte mal mit Selina darüber gesprochen und ich hatte ihr irgendwie auch nochmal wegen Sponsoring oder irgendwas, wir hatten irgendwie geschrieben, weil Inola und ich kennen uns schon seit 2012. Wir sind damals in den U18-Kategorien noch Hürden gegeneinander gelaufen.
Ach, selber, sie kommt auch vom Leichtathletik.
Sie kommt auch vom Leichtathletik. Ja. Wir waren auch an der U23 in Jävle zusammen auf der 400-Meter-Staffel im Team. Also unsere Wege haben sich hier und da mal gekreuzt und es ist irgendwie so poetisch, dass es sich jetzt sozusagen für die Olympiasaison, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Und dann hatte sie mir irgendwie geschrieben, hey du, Patrick hat mal erwähnt, dass ihr mal darüber gesprochen hattet, was hältst du davon, willst du das mal probieren? Und für Olympia, wie gesagt, sie will jetzt nochmal wirklich alles rausholen, als dritter Schlitten, nochmal guter Anschieber.
Also das Argument Olympia ist dann schon schnell gekommen, das hätte wahrscheinlich dann schon auch gekürzt.
Ja, ich glaube, da würde keine Athleten nein sagen. So, oh, nee, du Olympia, passt gerade nicht so in die Planung rein. Und da habe ich gesagt, du, ich probiere es mal aus. Also ja, kann ja auch sein, dass ich mich da voll blöd anstelle und keine Ahnung habe, wie das läuft. Und dann habe ich, glaube ich, Anfang Juni bin ich mal hoch nach Magglingen und habe ein Anschubtraining in Magglingen mit dem Rollbob gemacht. So ein bisschen, hey, so steht man halt auf diesem Startblock und das noch alles in Spikes. Also noch so wirklich sehr so an Hand gehalten, gucke mal, wie das läuft. Und dann hatten wir im August ein Trainingslager in Andermatt. Und dann das war das so das erste Mal, wo ich richtig Angst hatte, in diesen Bob reinzusteigen, weil das ist schon nochmal, also reinsteigen ist, es klingt so passiv, also du springst eigentlich auf einen fahrenden Zug auf. Also das ist wirklich Commitment. Das ist wie so ein, also der Athletiktrainer Chris Woolley, der mich da auch sehr intensiv begleitet hat, dass ich überhaupt Kompetenz mit den anderen mithalten kann, hat mir auch gesagt, es ist wie ein Weitsprung. Also du springst wirklich mit dem letzten Schritt in diesen Bob rein und dann sitzt du ganz schnell, dass du halt auch das sozusagen das Heck nicht zum Schleudern bringst oder so. Es soll eine flüssige Bewegung sein und der Bob soll nie schneller sein als du. Das war so immer diese Regel, sonst rennst du halt wirklich diesem Gefährt hinterher oder bremst es vielleicht auch aus. Das ist auch eine Kunst in diesem Sport beim Start zu wissen, wie weit soll ich laufen, damit ich das Gefährt noch beschleunige oder wann fährt das irgendwann schneller als ich, weil dann habe ich den Punkt wie verpasst und dann fehlen mir halt die 200. am Start oder die 300. oder so. Und dann habe ich mich wie Woche für Woche vorgearbeitet, habe dann gesagt, okay, ich mache mal den Leistungstest im September vom Swiss Sliding Verband, schau mal, wie der läuft. Der lief sehr gut. Dann gab es die Anschub SM in Vilsbach. Ich glaube, es war Mitte September oder Anfang September oder so. Die lief auch gut. Und dann war es wie so Schritt für Schritt, haben wir dann gesagt, okay.
Habt ihr alles noch ohne Eis gesehen?
Das war alles noch auf Tatern. Ja. Nee. Das allererste Mal, wo ich auf Eis gelaufen bin, war in Oberhof im Oktober. Da haben wir wie so eine Art Vorbereitungslager gemacht und da gibt es in Oberhof so eine Anschubbahn auf Eis. Das ist so wie in Vilsbach im Sportzentrum, aber halt auf Eis. Und das erste Mal auch mit dem Schlitten auf Kufen. Und auf Eis laufen ist anders. Es ist nicht schwieriger, es ist einfach anders und es tönt natürlich auch ganz anders. Also es ist ein bisschen stumpf manchmal und du hast auch andere Schuhe an und so. Und dann die allererste Bobfahrt, die ich gehabt habe, war in Lillehammer im Oktober. Genau. Und zum Glück dann halt auch dann 2 Monate später mein erster Weltcup da. Da habe ich gesagt, okay, gut, es ist auch gut, dass ich den ersten Weltcup dann genau da fahre, wo ich das allererste Mal eine Bobfahrt hatte. Da kenne ich so ein bisschen, wie es läuft, da kenne ich die Bahn. Und dann war ich im Weltcup richtig stolz, dass ich die Kurven mitzählen konnte und selber wusste, wo ich bremsen soll.
Da habe ich so, hey, jetzt selber.
Habe ich drauf.
Wow, eine lange Geschichte.
Also, ja, sorry.
Nein, es ist eigentlich nicht einmal, es ist einfach nicht lang, es sind ein paar Monate. Aber viel passiert.
Mhm. Ja, intensiv denn das?
Ja, es ist ein intensiver Sport. Das ist logistisch ein intensiver Sport. Das ist auch das, was wir aus dem Leichtathletik sehr gelernt haben. Da hast du ja auch wirklich, also ich meine, ich hatte wirklich auch Momente in der Leichtathletik-Saison, wo du 3 Tage vorher, hey, du kriegst die Möglichkeit, hier bei dem World Continental Tour Gold Meeting zu laufen. Wir buchen dir spontan einen Flug, packen Handgepäck, Spikes, Wettkampfstress, ab geht's. Und dann bist du einen Tag später in Zagreb und läufst bei einem Meeting und dann fliegst du 2 Tage wieder nach Hause und dann sagst du vielleicht, ich mache jetzt spontan noch einen Wettkampf irgendwie in Olten oder keine Ahnung. Und hier ist es wirklich logistischer, das ist ein Biest.
Dieser ganze Sport. Schlitten, ja. Mitschleppen noch und so, das macht ja nicht irgendwie, habe ich mal mitbekommen, das macht ihr mehr oder weniger selber.
Ja, das hat Nicola Mariani sehr gut erklärt in dem Podcast mit
euch. Genau, kann man noch nachhören, genau, vor einem Jahr, ein bisschen mehr als vor einem Jahr. Du hast jetzt erzählt, eben der erste Bob-Run, den du dann hast in Lillehammer, im Eiskanal tatsächlich. Ich bin mal vor ein paar Jahren in St. Moritz in den Bob reingehockt, aber cool. Ohne Anschieben. Das ist ja so ein Taxi-Bob, ja, das kann man cool, kaufen, das total. Also buchen als Tourist so quasi reinhocken und gemütlich Helm anziehen, dann hockt man dann schiebt einen hinten an und da muss man eigentlich nichts machen.
Nein.
Ich habe schon gedacht, muss ich da auch rennen am Anfang, dann gehe ich sicher auf die Schnurren und weiss ich was. Und ich weiss aber noch, ich bin dann das erste Mal einfach runtergekötterlet, am Anfang geht es eigentlich noch mit der Geschwindigkeit, dann kannst du noch so raus schauen, dann so, ja, komm jetzt. Und dann gibt es dann so die erste Steilwandkurve, dann fängt es dann an zu drücken, dann drückt es sie zusammen und am nächsten Tag habe ich brutal Muskelkater gehabt, so im Nackenbereich und Rückenbereich. Mhm. Also ich bin auch nicht irgendwie Leichtathlet, bin nicht so trainiert jetzt wie ihr, aber trotzdem beeindruckt gesehen, wie das tut und wie das auch schlägt, oder? Jetzt eben, das war einfach eine Fahrt gewesen, mal zum Mitgeniessen auch ein bisschen. Das hast du gar nicht gemacht. Du bist gerade bei der ersten Fahrt bist du mit Rennen und reinjumpen und runterfahren gewesen. Du hast nicht einmal ein Testfahrtchen gemacht vorher.
Also in St. Moritz Taxifahrt habe ich vorher nie gemacht. Also meine erste Fahrt war wirklich auch mit Imola, aber halt in diesem Vorbereitungslager im Oktober in Lillehammer. Und da sind wir es auch im ersten Lauf recht easy angegangen. Aber was halt nochmal, was so krass ist an diesem Sport, selbst im Hürden, selbst an irgendeinem Wettkampf, du hast beim Warm-up machst du ein paar Hürdenläufe, du machst einen Fünfer, du machst einen Start über eine Hürde und dann selbst im Wettkampf darfst du deinen Startblock einstellen, darfst nochmal über eine Hürde, manchmal über zwei und dann geht das Rennen los. Und im Bob ist es wirklich so, ich habe an diesem Tag in Lillehammer 20.30 Uhr da gestanden und dachte, ich habe keinen Probeversuch. Also ich kann nicht mal gucken, das war irgendwie blöd, ich mach's nochmal. Sondern sobald du auf diesem Startbalken stehst, egal was passiert, du fährst eine Minute lang mit diesem Schlitten bis ins Ziel. Und ich habe mir wirklich auch vom allerersten Weltcup in Lillehammer, ich glaube, man sieht's mir auch an im Livestream. Chris meinte noch, Sina, ich wollte mit dir keinen Augenkontakt machen. Du stehst da nicht so, ich kann das jetzt nicht verbocken. Ich kann das jetzt nicht. Ich habe 2 Versuche. Also wenn es gut kommt, wenn wir uns für den 2. Lauf qualifizieren, ich darf das nicht verbocken. Das liegt jetzt an mir, dass ich den Schlitten hebe, dass ich Inola sage, gut, der Schlitten steht. Sie sagt auch gut. Dann machen wir unser Kommando und dann läufst du für dein Leben und hoffst, dass du es richtig gemacht hast. Weil danach ist es nicht mehr in deiner Hand und dann fährst du eine Minute lang darunter. Und das war schon gewöhnungsbedürftig.
So viel Druck.
Ja, weil du halt wirklich nur einen Versuch hast. Weil selbst, bei der SM denkst du auch so, okay, Finale, jetzt ich gegen alle anderen, Startkommando nicht verkacken, 10 Hürden, Augen zu, durch, let's go. Aber du hast vorher so ein gewisses, du kannst dich so ein bisschen rantasten, weißt du? Und selbst an einem Wettkampf, wo keine Hürden vorhanden sind oder nur eine vermurkste Hürde irgendwo in der Ecke steht, kannst du dich so ein bisschen drauf vorbereiten.
Mhm.
Und in der Bob-Woche von einem Weltcup hast du 2 offizielle Trainings. Das eine ist meistens für Mono, wo die Pilotin dann alleine fährt. Das andere ist für einen Zweier. Da kriegst du gegebenenfalls 3 Fahrten. Und dann halt am Wettkampfstag am Sonntag. Also wenn du Glück hast, fährst du 5-mal diese Bahn runter in einer Woche. Und dann fährst du sie das nächste Mal in einem Jahr wieder runter. Also das ist schon, da sind halt Hürden immer das Gleiche. Weißt du, Hürden, es sind immer 10 Hürden, das sind immer 100 Meter. Das Wetter ist vielleicht mal blöd.
Es ist ein großer Unterschied, also Hürde und Bob. Aber was fasziniert dich eigentlich so am Bobfahren?
Also ich glaube, das sagt jeder. Wenn du einmal drinnen gesessen hast, also ich will das nie so verkindlichen oder runterspielen, aber es ist wie eine Achterbahn, es ist wie eine Wasserrutsche. Du sitzt da drinnen und du weißt einfach, ich baller jetzt hier runter mit 140 km/h und es macht wirklich Spaß. Du siehst zwar nichts, aber es macht wirklich Spaß und ich war wirklich auch so froh in Lillehammer, wo wir ins Ziel gekommen sind und du sitzt drinnen und du sagst, okay, Kurve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und das ist so cool. Dann kommst du unten an und ich habe das irgendwie immer verpasst. Oben steht dann immer so eine Anzeigetafel mit deiner Zeit und deiner Platzierung und ich bin immer so beschäftigt, dass ich die Bremse richtig ziehe, dass mir das irgendwie alles geht, mir alles immer zu schnell. Und dann hoffst du einfach, dass Enola jubelt und sich freut und denkst, ja, super, und jetzt darf ich nochmal. Und das ist schon cool. Und dass auch jede Bahn anders ist. Und klar, das Reisen ist anspruchsvoller, aber es ist auch mal was anderes. Und ich hatte jetzt wirklich 6 Monate eine wirklich tolle Zeit. Ich habe wirklich tolle Leute kennengelernt und bin auch super in diese Bob-Community aufgenommen worden, obwohl es ja dann doch sehr kurzfristig irgendwie war, dass das jetzt alles geklappt hat. Und
das klingt mega toll, was du so erzählst.
Ja, es waren wirklich 6 tolle Monate und ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht, wenn es mit der Leichtathletik-Saison auch nicht geklappt, also wenn es logistisch ein riesiger sozusagen Umweg gewesen wäre. Aber wir haben uns auch wirklich gesagt, Ziel Olympia machen wir definitiv. Also das ist eine tolle Möglichkeit, dass wir da in einem anderen Sport für sein Heimatland starten kann und den repräsentieren kann, dass man da mal seine Fähigkeiten wie übertragen kann. Und es kommen ja auch wirklich sehr viele Bobsportler und Sportlerinnen aus dem Leichtathletik. Und wir haben gesagt, es geht mit der Planung auf. Gut, dann gibt es halt keine Hallensaison, aber...
Du hast das erste Mal gesehen, dass du keine Hallensaison gemacht hast, weil das haben wir jetzt schon noch gefragt. Wie fest hat jetzt die Leichtathletin Selina von Jakowski gelitten? Also wenn du jetzt dann irgendwann wieder musst auf Leichtathletik trainieren, bist du völlig falsch trainiert, oder wie? Was der Körper muss sich wieder anpassen?
Also es war das erste Mal, dass ich bewusst, freiwillig und nicht aus gesundheitlichen Gründen eine Halle ausgelassen habe.
Du darfst ja gerne einen Schluck trinken, gell, mal zwischennehmen.
Ich habe letztes Jahr eine Halle gemacht. Im 24 bin ich gerade von der Fuß-OP zurückgekommen und habe an der SM nur 60 Meter gemacht. Da war Hürden ein bisschen zu hohes Risiko. Es ging mit der Planung wirklich gut auf. Und klar, natürlich würdest du gerne Hürden laufen und jetzt steht auch eine Hallen-WM an. Aber ich glaube, da sagt jeder Athlet, Olympiateilnahme hat dann schon nochmal einen sehr hohen Stellenwert. Oder eine mögliche Olympiateilnahme. Ist ja nie garantiert.
Du hast vorher gesagt, 6 Monate Bob-Community erlebt, 6 Monate Winter.
Ja.
Also als Leichtathletin ist man schon eher draußen, kurze Hosen meistens weniger. Im Bob hast du zwar auch weniger, aber ja, es ist halt kalt. So. Wie bist du mit dem Schlag gekommen, mit dem 6 Monate Winter, kalt, rumstehen, draußen, Schneefall, Eis?
Also, dass es kalt war, so im Alltag, ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Ich komme ja aus der Schweiz, da ist man ja die kalten Temperaturen gewohnt. Und in St. Moritz war es wirklich am allerkältesten. Also minus 17 Grad ist schon nochmal was anderes. Also ich habe gedacht, ja, Lillehammer wird kalt und Siguia wird kalt, aber da waren manchmal 6 Grad und es lag kein Schnee. Da war es so schön, dass es in St. Moritz dann in der Weltcup-Woche auch geschneit hat. Und es hat so ein bisschen nochmal, und da ist so, oh nee, jetzt schneit es. Ich so, es ist doch voll schön. Dass es schneit, es ist Wintersport und jetzt schneit es und jetzt ist kalt und es ist so wirklich so diese Essenz dieser Sportart, dass du auf Eis in der Kälte da diese Bahn runterfährst. Das Anspruchsvollste vom Wetter her war wirklich das Aufwärmen. Also du wärmst dich wirklich manchmal auf dem Parkplatz, kurz oben am Start auf. In Sigulda hatten wir eine Halle, in Lillehammer sind wir in so ein Gym gegangen. 2 Stunden vom ersten Lauf, da ist es logistisch ein bisschen schwieriger. Und du startest halt Wind und Wetter, egal was ist. Das ist halt natürlich im Leichtathletik nicht so. Also ich hatte auch schon mal Wettkämpfe, wo es einmal in Thalwil, da war meine Mama auch mit dabei, die hatte auch schon Erinnerungen dran, sind wir nach Thalwil gefahren und es hat geregnet aus Strömen. Es waren irgendwie 4 Grad. Und ich so, nein, ich habe mich hier angemeldet, ich starte jetzt hier, ich mache das, es ist Commitment, Disziplin. Und ich glaube, ich bin gar nicht ins Ziel gekommen, weil der Wind so stark war und es hat so stark geregnet. Und da kann ich im Leichtathletik verstehen, dass man sagt, hey, ich bin heute nicht leistungsfähig, es bringt nichts, dass ich bei den Bedingungen nicht mich jetzt da irgendwie durchwürge und dann noch Verletzungsrisiko oder so mit eingehe. Aber ja, so das Ganze so Warm-up, das war anspruchsvoll. So das im Eiskanal sitzen und frieren für die Minute, das war voll okay. Weil wir haben diese coolen Hosen mit den Reißverschlüssen an der Seite, die du bis oben ausziehen kannst. Also das Equipment ist da auch wirklich schon drauf getrimmt, dass man den Race-Suit nur dann anhat, wenn man ihn auch wirklich anhaben muss. Wir haben auch eine Zieltasche. Da sind dann auch extra Schuhe und nochmal eine dicke Jacke und eine Mütze und so drin. Also, aber das Warm-up, das war irgendwie komisch. In den dicken Sachen und dann irgendwie da versuchen, irgendwie hohe Knie.
Wie Schlamandli.
Mhm. Ja, wirklich so Knieläufe zu machen und so irgendwie. Die Hosen sind alle zu groß und du hast so Gore-Tex-Schuhe an, dass du nicht rutscht auf dem Eis beim Warm-up. Also das war schon gewöhnungsbedürftig.
Mhm. Wir haben jetzt auch ja von vielen verschiedenen Orten gehört, wo du gesehen bist. Also du musst viel reisen, auch die Planung ist sehr anspruchsvoll. Und dann kommt halt die Frage, wie ist das mit den Finanzen? Also finanziell ist das ja dann auch schwierig, die ganze Zeit umreisen, 6 Monate eigentlich voll auf das setzen. Du tust noch doktorieren an der Uni Basel. Wie hast du, also wie schafft man so etwas?
Durch einen sehr großzügigen Chef. Ich war ja im November die ganze Zeit da. Also wie gesagt, da ist es auch für die Bob-Teams üblich, auch bei den Frauen, dass man mehrere Anschieber hat, die halt dann auch zu gewissen Momenten in den Einsatz kommen. Und im November ist Salome in Cortina und in Innsbruck gefahren und dann war halt klar, dass ich die 2,5 Wochen im Dezember mitkomme. Und dann war jetzt halt nochmal bezüglich auf die Olympia Selektion hat man sich wie von Woche zu Woche vorangehangelt. Also weil du halt nie wusstest, komme ich jetzt mit als Anschieberin, komme ich jetzt mit als Ersatz, schaffe ich es in die Top 5? Und du planst ein bisschen von Woche zu Woche. Und das war ein bisschen schwierig, weil eine Leichtathletik-Saison weißt du von Anfang an, dass du dann und dann läufst. Klar, dann sagst du mal ein Meeting ab oder du kriegst kurzfristig noch eine Zusage dort. Aber hier ist halt wirklich so dieser Wochenzyklus. Und der ist jede Woche auch gleich. Also du fährst am Sonntag nach dem Rennen. Das war dieses Jahr auch logistisch ein bisschen mühsam, weil wir waren in Sigulda, sind nach Hause gekommen, dann waren wir in Oberhof fürs Ausschieben, dann sind wir nach Winterberg, das war nicht so eine lange Fahrt, dann sind wir in Winterberg nach St. Moritz und dann sind wir von St. Moritz wieder zurück nach Altenberg. Also so diese 8,5 Stunden Fahrt in die Einrichtung und dann wieder zurück. Das war schon anspruchsvoll, aber die Woche sieht eigentlich jede Woche gleich aus und ich kann auch viel remote arbeiten, halt wegen auch der Dissertation, die braucht man ja einen Laptop zu und eine stabile Internetverbindung und dann kann man das gut machen. Und wir haben es eigentlich auch gut geplant, dass ich dann im Herbst, fürs Herbstsemester, auch für die Lehre und so, dann da bin, wenn ich da sein muss. Und ja, ich bin ja so ein bisschen so dieses Beidschienigfahren gewohnt. Ich habe ja auch schon damals das Studium in Amerika mit Sport und Studium kombiniert gehabt. Also, dass man das so beides so ein bisschen jongliert, das ist für mich der Alltag, sag ich mal so.
Ja, ich sehe, du bist da, hast das mega gut geplant und kriegst das alles mega gut auf die Reihe. Und wir haben ja vorher schon darüber geredet, du bist ja eben eigentlich vom Leichtathletik, wo du auch eine Chance hast auf die Olympischen Sommerspiele. Und wegen dem haben wir ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Also jetzt kommt eine sehr naheliegende Frage, die erste. Das ist Olympische Sommer- oder Winterspiele? Bin's fies.
Beides. Ja, wahrscheinlich schon Sommer. Ja.
Warum?
Das ist schade. Ah, oh, ja, Sommer.
Du schon länger dabei bist als Leichtathletin.
Ja, das war halt irgendwie immer so das Ziel.
Ja.
Mhm. Und du ist es immer noch.
Ja. Jetzt zur zweiten Frage. Startschub im Bob oder Startblock über 100 Meter Hürde?
Beides sehr unterschiedlich, weil Startblock im Hürden hast du das Kommando nicht selber in der Hand. Da sagt dir jemand auf die Plätze fertig, Schuss. Und den Bob kannst du halt selber entscheiden. Da läuft dann die Uhr runter, da hast du dann deine, was sind es, ich glaube 60 Sekunden oder 50 Sekunden, wo du dann halt sagen kannst, okay, ich bin ready. Ich sag Bob Startblock, der ist irgendwie cool.
Ja. Sehr gut. Adrenalin oder Präzision?
Adrenalin. Weil ich habe auch gemerkt, die Hürdentechnik kann noch so schön sein. Am Ende, die besten Hürdenläufe sind die, an die du dich nicht erinnern kannst. Und wenn ich dann weiß, oh, die Hürde bin ich richtig gut gelaufen, dann ist das Rennen schon vorbei.
Ja.
Also am besten du kommst ins Ziel und sagst, was ist gerade passiert? What?
Keine Ahnung, nicht mehr, wie
keine
das passiert
Ahnung.
Ist. Schmerzen ignorieren oder Training abbrechen?
Ja, das habe ich auf die harte Tour gelernt. Definitiv Training abbrechen. ich habe oft, auch in den jungen Jahren, so ein bisschen gedacht, ja, es hat ja jeder wie Wehchen und ja, und durchbeißen. Und aber wir haben mit dem Alter, da hat man natürlich auch so ein bisschen so gezielt, seine Prioritäten zu setzen. Und ich kann mich immer noch erinnern, mein einer Trainer an der Uni hat damals in Amerika gesagt, wir machen lieber heute Pause und dann trainieren wir morgen richtig. Und sozusagen tanken heute die Energie, dass wir qualitativ morgen was machen, als dass wir uns eine Woche durchschleppen und immer nur 80% machen können.
Mhm. Also. Und das ist der Mignosit denn?
Ich versuch's. Natürlich gibt es dann manchmal auch so Momente, wo du sagst, ah, egal, ich ziehe das jetzt durch. Aber ich glaube, es ist schon hängen geblieben, ja.
Sehr gut. Und jetzt noch die letzte Frage. Teamerfolg im Bob oder Einzelmedaille im Leichtathletik? Ist nochmal eine Gemeinde.
Boah, das ist wirklich fies. Da stellt man dann sozusagen so Einzelsportler gegen Teamsportler. Im Leichtathletik ist man auch ein Team. Das, stimmt, das sehen die meisten nichts. Nicht.
Aber die kriegen keine Medaille, die anderen das, vom Team. Ist das so?
Ich weiß nicht, es gab eine WM, ich weiß nicht, ob es London war, da haben sie jedem Athleten, der eine Medaille geholt hat, eine zweite Medaille gegeben und die konntest du jemandem schenken. Also weißt du, so die hast du mit jemandem geteilt. Und
schön.
Wie viele Physiotherapeuten oder Trainer oder so, weißt du, dann auch so diese Anerkennung bekommen haben von, du hast mich hier zugebracht. Also ich meine, auch in meinem Team, ich habe einen Gruppenchat, da Mentaltrainer, Physiotherapeut, Osteopath, beide Coaches, Wettkampfmanager, all die Medical Partners, die du hast, die hinter dir stehen, wo du kurzfristig noch einen Arzttermin brauchst, weil du übermorgen einen wichtigen Wettkampf hast und all die, auch die Sponsoren und Leute, die dich auch finanziell unterstützen, auch mein Chef, es ist alles, die haben ja auch ihren Beitrag geleistet, dass ich überhaupt so weit gekommen bin bis jetzt.
Ja, klar, also Einzelsport ist nicht Einzelsport.
Aber
du bist wie von der Rollenverteilung halt. Beim Einzelsport bist du im genau. Vordergrund und im Team gibt es noch mehr Leute im Vordergrund.
Also die Frage war Teamerfolg im Bobsport oder Einzelmedaille im Leichtathletik? Ich sage jetzt mal Einzelmedaille im Leichtathletik. Aber das ist nur, weil
also
ich den Sport...
Wie es sich anfühlt, oder?
Das ist der Sport, den ich schon am längsten mache. Und ich hoffe, zukünftig gibt es so viele tolle Teammomente im Bobsport, dass ich dann 10 Minuten länger brauche, um die Entscheidung zu treffen.
Also da können wir da gerade noch anhängen. Jetzt eben, du hoffst, dass es im Bobsport mal eine Medaille gibt. Du weißt aber natürlich jetzt momentan, hast du gesagt vor der Sendung, weißt du noch nicht genau, ob du weitermachst oder wie es weitergeht mit dem Bobsport. Jetzt ist mal schnell noch verarbeiten von der ersten Saison.
Ja, absolut. Also wie gesagt, im Juni war gezielt Projekt Olympia, Projekt Anschieberin, mit dem Ziel, den dritten Schlitten zu qualifizieren und auch mal ein bisschen Fuß zu fassen in diesem Sport und wie gesagt, die ganzen Erlebnisse auch mal mitzunehmen. Und jetzt ist die Saison vorbei im Bobsport. Und jetzt habe ich heute Morgen noch mit meinem Trainer telefoniert und abgemacht, dass ich jetzt mal 2 Wochen Urlaub bekomme, weil ich ja wir hatten Weltklasse Ende August. Und dann
Klasse
hatten wir,
Zürich, also ja. Leichtathletik-Meeting. Ja.
Genau. Genau. Ja. Dann hatten wir noch Staffel-SM in Nottwil. Ich glaube, auch 4 Tage später. Und dann hatte ich ja irgendwie schon 1,5 Wochen später den Leistungstest im Bob. Also ich hatte ja eigentlich offiziell keine Off-Season. Und das wussten wir auch. Das war auch okay so, dass man halt gesagt hat, es gibt diesen direkten fliegenden Wechsel. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich brauche jetzt auch mal... kurz mal Pause.
Also keine Ferien gehabt, das ganze Jahr?
Nein. Boah. Nein. Klar, dann kann man sagen, ja, man fährt doch ins Trainingslager oder die anderen sind jetzt auf Teneriffa und das ist Sommer und Sonne. Aber das ist auch Arbeit. Also das ist okay. Das ist der Sport und der Sport gibt dir extrem viele tolle Einblicke. Also ich wäre auch ohne Bob nicht in Sigulda gewesen oder auch in Norwegen. Oder das war jetzt auch mein crazy erstes Mal in St. Moritz mit dem Bobsport und ich durfte auch die Bahn runterfahren. Urlaub gab es noch keinen. Irgendwann dann.
Und ja, eben, dass du kannst weitermachen im Bob. Ich meine, es ist ja nicht einfach gegeben und sehr einfach, dass man das jedes Jahr macht. Sagen wir jetzt, wenn du in den Olympiazyklus für die Leichtathletik reinkommst, dann musst du wahrscheinlich dort auch mehr Fokus legen.
Absolut. Also wie gesagt, jetzt ist für die Leichtathletik-Saison das große Ziel die EM in Birmingham. Da habe ich ja jetzt auch im World Ranking eine recht solide Platzierung, wegen der guten Resultate in der zweiten Saisonhälfte jetzt auch mit dem SM-Titel. Da muss man aber definitiv nochmal drauflegen. Und das ist natürlich jetzt auch der Fokus, dass ich jetzt kurz nach der Trainingspause wieder ins Hürdenlaufen reinkomme. Ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen wie Fahrradfahren, also wie Velofahren. Das braucht manchmal so ein bisschen so seine Zeit, dass man genau weiß, wie es läuft. Und,
aber dann läuft's.
Dann läuft's. Und diese Saison geht bis Mitte August. Und ja, dann ist natürlich 2028 LA das Ziel, was alle anpeilen.
Eben, da bist du ja auch im Olympiateam, also auch im Ding bist du jetzt nicht im Bobfahren, bist nicht für Wintersport, also Wintersportlerin im Baselbieter Olympiateam.
Nein, das war ein bisschen zu spontan.
Ja. Zu spontan. Ich weiß gar nicht, ob es möglich wäre, dass wir in zwei Sportarten dürften drin sein, aber auf jeden Fall in einer ist ja schon gut, dass du die Unterstützung vom Kanton eigentlich bekommst, durch das Sportamt, durch die Swisslos. Mhm. Gelder. Und wir haben da den Sportamtleiter, der Thomas Böcker, noch befragt zu dir, was er eigentlich davon hält, dass du jetzt auch noch Bob fahren tust und so weiter. Und wenn er deine Chance und dich als Sportlerin einschätzt.
Sie hat Potenzial in dieser Sportart. Ich hoffe, auch wenn es jetzt klappt oder nicht klappt mit Olympia, dass sie weitermacht und dass sie die beiden Sportarten 100 Hürden und Bob miteinander kombiniert. Sie ist wirklich immer sehr fokussiert und leidenschaftliche Sportlerin und ich wünsche ihr auf ihrem weiteren Weg alles Gute.
Aber sie ist auch im Olympiateam drin, allerdings als Leichtathletin, ist das korrekt? Nicht als Bobfahrerin jetzt in dem Sinn?
Ja, sie ist als Hürdensprinterin in unserem Olympiateam und ich habe es dann sehr spannend gefunden, wo sie dann mit ihrem Bob-Projekt gekommen ist und auch dort hat wollen probieren, dass es könnte länger für die Olympischen Winterspiele und mit den Erfahrungen, die sie jetzt im Bob gesammelt hat, hat sie hoffentlich auch zusätzliche Motivation für die Vorbereitung für die nächste Leichtathletik-Saison.
Ja, also erstmal danke Thomas für die netten Worte. Thomas ja, begleitet uns natürlich auch vom Sportamt Basel-Land auch jedes Jahr und war auch in Frauenfeld dabei beim SM-Titellauf und ich bin super glücklich und fühle mich auch wirklich super unterstützt, dass ich jetzt weiterhin im Baselbieter Olympiateam sein darf. Ist auch eine wichtige Säule, die den Sport bei uns auch möglich macht. Und ich glaube, jetzt mit dem Bob, was ich mitgenommen habe, ist, der Olympiatraum war wirklich sehr nah. Der war wirklich sehr greifbar. Und das gibt dir definitiv Motivation, ja, dass du auch mal schnell andere Inputs sammeln kannst, auch vielfältig bleiben kannst. Ich glaube, im Leichtathletik ist es auch oft so, dass vielleicht ein paar Leute sich sehr schnell auf eine Disziplin spezialisieren. Wir sehen es jetzt auch mit Femke Boll, die jetzt auf 800 Meter wechselt. Und ich glaube, bei uns aktiven Athleten ist dann so, oh Gott, du hast jetzt eine aber Lea Sprunger ist auch ein super Beispiel. Ich meine, die hat erst 7-Kampf gemacht, dann 200 Meter, dann 400 Hürden. Dass es nie zu spät, also dass es eigentlich nie einen schlechten Zeitpunkt gibt, mal was anderes auszuprobieren. Und wenn man Spitzensportler ist, dass man viele tolle Fähigkeiten hat. Und ich habe jetzt definitiv durch den Sport im Bob nochmal sehr viel Explosivität, Kraft mitgenommen. Und bin auch froh, dass ich weiterhin gesund geblieben bin, dass das mit der Planung auch gut aufgegangen ist, körperlich. Und ja, dass der Traum Olympia genauso präsent ist wie vorher, vielleicht jetzt sogar noch mehr. Und dass man jetzt auch sagen kann, ja, es gibt ja theoretisch alle 2 Jahre Olympische Spiele anstatt alle 4. Aber mal gucken. Also ich freue mich super auf LA. Ich mache definitiv weiter mit dem Spitzensport. Ich glaube, der Traum von Olympia oder ein Olympionike sein, das ist bei jedem Jungsportler oder Sportlerin so. Und das ist immer ein sehr tolles Ziel, dass man das dann auch irgendwann verwirklichen kann.
Das wünschen wir dir natürlich, Selina, dass das klappt. Spätestens eben auf 2028, dann die Olympischen Sommerspiele. Und bevor wir da die Zägel streichen, respektive rausgehen in die Kälte nachher, haben wir noch eine Schlussfrage für dich. Die gleiche Schlussfrage, die wir immer allen Sportlerinnen und Sportlern in diesem Podcast stellen. Siena, bitteschön.
Die ist, wie man die gleiche, genau wie der Stefan gesagt hat, welche Sportart wäre absolut gar nichts für dich?
Schwimmen. Oh. Ich sage immer, ich gehe nicht unter. Ich glaube Triathlon. Also Laufen ist zu lang. Velofahren ist auch zu anstrengend. Und Schwimmen, ja, ich glaube, ich würde untergehen. Also ich kann noch nie gut schwimmen. Also ich kann schwimmen. Aber so im Pool, wo man stehen kann. Aber so lange Strecken, boah, das ist richtig. Also nur schon spazieren gehen, muss man mich echt drüber reden. Das ist richtig schlimm. Also
bei dir muss es schnell gut
haben. Adrenalin und schnell. Ja.
Ich bewundere die Triathleten. Das ist eine sportliche Leistung, an die werde ich nie rankommen. Also die sind wirklich diese Maschinen. Da kann ich nicht mithalten.
Das nehmen wir so auf und danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Danke euch.
Und alles wir sind Gute, gespannt ja. Und alles Gute.
Dankeschön.
Der Podcast von der Stiftung Basel ist Sport, präsentiert von der Basler Kantonalbank und der Mobiliar sowie von weiteren Gönner und Sponsoren.